Diese Woche gibt es gleich zwei Gründe zu feiern. Meine Firma, die Noble Metal Factory, und ich haben Geburtstag. Aber wenn man sich die Welt da draußen anschaut, gibt es gerade wenig Grund zum Feiern. Krisen, Unsicherheiten, Umbrüche, überall. Genau in solchen Zeiten zeigt sich, wer nur stabil ist und wer wirklich antifragil denkt und handelt. Deshalb freue ich mich, heute wieder mit Anja Katharina zu sprechen. Sie ist nun schon fast 3 Jahre vor und hinter den Kulissen an meiner Seite und tief in viele Themen eingearbeitet. Mit ihrem Gespür für die entscheidenden Punkte bringt sie spannende Fragen ein und sorgt dafür, dass wir nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich ans Eingemachte gehen. Herzlich willkommen, liebe Anja Katharina, oder besser gesagt, willkommen zurück.
Hi Ronny, ich freue mich total, dass wir wieder zusammen den Podcast machen. Und ich habe mir zu deinem Geburtstag, der ja, wenn diese Folge erscheint, in 2 Tagen ist, was Besonderes überlegt, nämlich diese Folge über Antifragilität, weil ich einfach weiß, wie sehr du dafür brennst und wie gerne du darüber sprichst. Eigentlich taucht dieses Thema in jedem Gespräch auf, was man mit dir führt. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, wie du mich damals in der Corona-Zeit mit diesem Konzept abgeholt hast, als ich sehr mit den Entwicklungen gehadert habe und auch gemerkt habe, dass ich zum Beispiel innerlich gar nicht so antifragil bin. Und damals hast du mir von der Schiffsmetapher erzählt. Vielleicht könntest du die zum Einstieg nochmal teilen, weil die bringt das total toll auf den Punkt.
Ah ja, daran erinnerst du dich also noch. Sehr schön. Ja, das ist in der Tat eine ganz schöne Geschichte, um diese Triade mal zu erklären von fragil, robust oder resilient und antifragil. Stellen wir uns mal die Situation vor, es kommt eine große Flut, droht eine Riesenüberflutung auf der Erde und es gibt eben Menschen, die darauf reagieren, indem sie einfach sagen, okay, ich ziehe einfach aus der Region weg, wo die Flut auf Festland trifft. Also ich gehe einfach weg. Das sind die Menschen, die dafür stehen, für die Fragilität stehen, die also sagen hier, ich kann dem Ganzen nichts entgegensetzen, ich gehe also weg ins Landesinnere, um mich davor zu schützen und nicht dort mein Leben zu lassen. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die sich sagen, Mensch, ich baue hier einen großen Schutzwall, damit eben die Flut nicht mein Hab und Gut zerstört. Das sind die Menschen, die resilient sind. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagen, okay, ich baue ein Schiff und mit diesem Schiff segle ich dann der Flut quasi entgegen. Und das sind die Leute, die antifragil sind oder antifragil handeln. Denn sie profitieren ja quasi von der Flut. Also sie machen sich auf, um neue Landstriche kennenzulernen und zu erobern. Antifragilität bedeutet also, dass man von Chaos, Stress und Unsicherheiten profitieren kann. Also anders als etwas Robustes, das einfach nur standhält, wächst ein antifragiles System an den Herausforderungen und an den Unsicherheiten und an dem Stress, dem es ausgesetzt wird.
Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was das Problem ist, wenn man nicht antifragil ist, also jetzt an alltäglicheren Beispielen, und warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen und das zu verstehen?
Ja, also grundsätzlich ist ja der Mensch in seiner Evolution jetzt in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht auf die modernen Risiken so richtig vorbereitet worden. Ne? Der kommt ja aus einer Zeit, oder unser Verstand und unser System kommt aus einer Zeit, wo Risiken eher lokal begrenzt waren und linear. Ja? Und heute ist es ja so, wir leben in einer hochkomplexen Welt, alles ist miteinander verbunden. Und Risiken sind jetzt also nicht mehr lokal, sondern global. Und Risiken sind auch nicht mehr nur linear, sondern eben auch exponentiell miteinander verwoben. Und das führt letztlich dazu, dass wir mit den Voraussetzungen, die uns die Natur gegeben hat, heute auf die Herausforderung, die uns die Natur stellt, einfach nicht gut vorbereitet sind. Ja, also das ist in meinen Augen das Riesenthema und das große Problem, vor dem wir stehen. Und deswegen kann ich nur appellieren, dort antifragiler zu werden und sich mit den Themen intensiver auseinanderzusetzen, um eben den Herausforderungen der Natur besser gewappnet zu sein.
Was wäre denn so ein typischer Fehler, den Leute machen, weil sie eben nicht antifragil sind oder nicht antifragil denken?
Naja, du brauchst ja nur mal in unsere Gesellschaft oder schau in die Politik. Wir haben es ja gerade erlebt. Die meisten Menschen verlassen sich eben auf diese Top-Down-Problemlösungen. Ne? Also, dass da von oben jemand sagt oder eine Autorität sagt, das ist jetzt die Lösung, konzentriere dich darauf. Und ich glaube, es ist eher umgedreht. Man muss sich eher wieder selbst ermächtigen und selbst an die Dinge herangehen und das Thema selbst in die Hand nehmen und darf sich nicht auf Dinge verlassen, die da von oben vorgegeben werden. Das ist in meinen Augen der richtige Weg.
Du hast neulich ein YouTube-Video veröffentlicht mit dem Titel "Wer eine Zahnzusatzversicherung braucht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren".
Ja, etwas provokant.
Genau, das lief ja auch ganz gut. Das hat auch mit Antifragilität zu tun. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es da geht?
Ja, letztlich ist es ja auch so ein schönes Sinnbild dafür, dass sich die meisten Menschen auf Themen konzentrieren oder auf Risiken konzentrieren, die nicht existenzbedrohend sind. Das sind Risiken, ja, aber um die muss ich mich nicht klassischerweise kümmern, dass ich jetzt da eine Versicherung für abschließe, sondern das kann ich lösen, indem ich halt auf meine Liquidität achte, dass ich also in der Lage bin, jederzeit auch Herausforderungen, die mir im Leben begegnen, lösen zu können. Da brauche ich mich nicht extra für absichern. Und das ist im Grunde genommen das Thema, fokussiere dich eben auf die existenzbedrohenden Sachen. Dafür musst du dich wappnen. Alles andere kannst du geschehen lassen. Das schaffst du auch, ohne da jetzt großartige Vorbereitungen zu treffen.
Okay, ja, das bringt es auch nochmal gut auf den Punkt, finde ich. Du hast ja Nassim Taleb, Schwarze Schwäne und Antifragilität damals bei der Finanzkrise 2008 kennengelernt. Mhm. Wer deinen Podcast schon länger hört, der weiß das. Da gibt es ja auch schon einige Folgen zu, insbesondere zu Schwarzen Schwänen. Und du sagst immer, dass Nassim Taleb eigentlich dein Weltbild einmal auf den Kopf gestellt hat. Und damals hat sich ja auch deine Entwicklung stark verändert und du bist zum Gold gekommen. Mhm. Aber was bedeutet das in puncto Antifragilität ganz konkret, wenn du dein Leben damals und jetzt vergleichst? Was genau machst du anders? Gar nicht mal nur im finanziellen Bereich.
Naja, ich komme ja aus dem Finanzsektor, von den Kapitalmärkten. Und ich habe früher, bevor ich das Buch Schwarzer Schwan oder Schwarze Schwäne von Nassim Taleb gelesen habe, 2007 kam es heraus, ich glaube, ich habe es 2008 so in die Finger bekommen, ich habe daran geglaubt, dass es da auch Instanzen gibt, dass es Institutionen gibt, die sich in Anführungszeichen um uns kümmern, ja, die uns die Lösung dann auch quasi vorgeben oder für eine Lösung sorgen. Und die Denkweise von Nassim Taleb hat mich letztlich aufwachen lassen, dass ich dieses Autoritätsdenken und diese Top-Down-Lösung nicht mehr favorisiere, sondern heute eher über die Selbstermächtigung nachdenke und auch darüber spreche und Menschen auch animieren möchte, sich selbst zu ermächtigen und Selbstverantwortung für die Probleme, die sich im Leben auftun, zu suchen. Ja, und das ist im Grunde genommen das, was ich ihm sehr hoch anrechne, was er in meinem Leben tatsächlich verändert hat.
Ich wusste gar nicht, dass du mal Top-Down-System vertraut hast. Ich hätte gedacht, ja, du warst schon immer relativ anders gestrickt und anders.
Naja, zumindest Anja Katharina, was jetzt auch das Finanzsystem anbetrifft. Mhm. Also ich habe ja an diese Fonds und diese ETFs, du weißt das ja, da habe ich ja schon dran geglaubt. Das war ja für mich schon zur damaligen Zeit das Allheilmittel, ja, oder die Antwort auf die Probleme. Da habe ich schon an eine Instanz oder eine Autorität schon geglaubt, aber ich gebe dir natürlich recht, ich war schon immer so ein bisschen auch kritisch unterwegs. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und zumindest die ersten Kindheitsjahre dort verbringen dürfen und habe da trotzdem auch schon relativ schnell gelernt, dass vielleicht diese Top-Down-Lösung oder diese Instanzen, die sich um uns kümmern, in Anführungszeichen, dass die vielleicht nicht immer nur unser Bestes wollen. Das stimmt, aber wie gesagt, beim Finanzsystem war ich schon überzeugt, dass wir jemanden haben, der sich darum kümmert.
Ja, auf DDR und deine Vergangenheit wollte ich natürlich so ein bisschen hinaus. Kleine Seitenfrage. Würdest du sagen, dass der Mauerfall für dich damals ein schwarzer Schwan war?
Ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe wohl wahrgenommen, wie alt war ich denn da? Ich war 13. Ich hatte andere Themen, als mich jetzt um gesellschaftspolitische Dinge zu kümmern. Für mich war das jetzt nicht so ein Punkt, wo ich sage, das hat mein Leben komplett verändert oder auf den Kopf gestellt. Das kann ich so nicht sagen. Also es hatte zumindest einen Punkt in der Definition von einem schwarzen Schwan schon mal nicht, dass es eben bei mir in meinem Leben zu dramatischen Veränderungen kam.
Okay, ergibt Sinn. Apropos Leben auf den Kopf gestellt. Ich will dich noch so ein bisschen mehr anpieksen in Richtung vielleicht auch leicht privater Themen. Du fühlst dich natürlich frei, wie sehr du da in die Tiefe gehst. Aber ich weiß ja, dass du einfach jemand bist, der Antifragilität in allen Lebensbereichen anwendet, also auch emotional und in Beziehungen. Und du beschäftigst dich einfach damit, was es bedeutet, ein antifragiler Mensch zu sein.
Absolut.
Und ich würde einfach gerne noch ein bisschen nähere Einblicke bekommen, was das bedeutet. Also was ist emotionale Antifragilität? Was bedeutet das in Beziehungen? Welche Lebensbereiche deckst du alle ab? Und wie genau sieht das aus?
Ja, also ich versuche Antifragilität nicht nur in meinem Leben zu haben, sondern eben auch, ich denke auch oft drüber nach, wie muss das gesellschaftlich aufgebaut sein, dass wir da keine Angst mehr vor Chaos und Unordnung haben. Also das treibt mich schon um und da verwende ich viel Zeit drauf, da Antworten auch zu finden. Aber grundsätzlich finanziell, ich denke, das habe ich an den meisten Folgen auch immer wieder auch klar gemacht, was ich darunter verstehe, dass man finanziell antifragil wird. Stichwort Diversifikation, Stichwort echte Diversifikation, nicht naiv diversifizieren, wie es die meisten machen. Mehrere Einkommensquellen sich aufbauen, sich jetzt nicht nur auf einen Einkommensstrom verlassen, keine starren Pläne machen, sondern auch Flexibilität mit einbauen. Das sind also so die Dinge, die ich im finanziellen Bereich mache, Stichwort Babel oder Handelsstrategie, vielleicht hier nochmal an der Stelle genannt. Aber du hast es auch schon gesagt, es ist natürlich wichtig, im emotionalen und psychischen Bereich viel zu arbeiten, weil solche Krisen natürlich auch dazu führen oder Veränderungen in unserer Gesellschaft, in unserem Leben dazu führen, dass es auf unsere Psyche durchschlägt und wir da vor vielen neuen Herausforderungen stehen. Ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, das Thema Evolution, wie ist unser Verstand aufgebaut, wie funktioniert unser Denksystem und das kann dann schon zu großen Herausforderungen führen. Und im Endeffekt, im Worst-Case-Szenario kann uns natürlich sowas auch zerstören, wenn wir da nicht gut vorbereitet sind. Wenn man sich so jetzt das Thema Beziehung vielleicht mal anschaut, muss ich sagen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Problemen und Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern dass man ganz bewusst mit den Sachen umgeht und sie nutzt, um hier resilienter und im Endeffekt dann auch antifragiler zu werden. Das ist schon wichtig. Also ich gehe mit diesen Dingen eigentlich da auch ganz offensiv um. Und wenn ich da mal so ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben Revue passieren lasse, aktuell ist es nicht, ist schon ein paar Jahre zurück, ist das Thema natürlich auch Finanzamt, Steuern, das ist auch an mir nicht vorübergegangen. Ich habe mal ja einen Konflikt gehabt mit dem Finanzamt, natürlich, was mich damals schon emotional auch tief getroffen hat. Gott sei Dank ist die ganze Nummer gut ausgegangen und es blieb an mir da nichts hängen. Also ich habe mich richtig verhalten, aber man fragt sich natürlich dann doch im Zeitablauf dieses Geschehnisses, ob man alles richtig gemacht hat und welche Konsequenzen das jetzt natürlich auch hier hat. Und da muss ich sagen, das hat mich schon wahnsinnig weitergebracht in meiner emotionalen Entwicklung, dass ich hier sage, das konnte ich gut durchstehen und bin da ohne große Blessuren auch durchgekommen. Ja, aber im Allgemeinen, um das nochmal zu sagen, Anja-Katharina, geht es eigentlich darum, dass man sich auf Unsicherheiten freut, dass man sich dass man Unsicherheiten erwartet und dass man aus den chaotischen Umständen, aus dem Leben einfach die Vorteile zieht. Natürlich hat das nicht alles nur Vorteile, es gibt auch viele Nachteile, aber den Fokus dann darauf zu richten und die guten Sachen rauszuziehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und eben die Dinge auch gezielt anzugehen und nicht Probleme aus dem Weg zu gehen, sondern bewusst sich auch mal vielleicht ein Problem zu suchen und den Widerstand dann auch mal so ein bisschen zu fühlen und anzugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz guter Punkt. Stichwort Gesundheit, Stichwort Fasten. Es gibt ja viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, mal eine Woche oder 10 Tage zu hungern oder gar keine Nahrung zu sich zu nehmen. Und beim Fasten geht man ja dann bewusst in diese Nummer rein und setzt sich diesem Punkt mal aus und fühlt das auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das mal fühlt. Es geht jetzt da jetzt nicht so primär nur um die anderen gesundheitlichen Vorteile wie Autophagie zum Beispiel, sondern hier geht es auch um das Mentale, dass man da auch mal entspannter vielleicht dann auch mit Situationen umgehen kann, die sich in der Zukunft ergeben, wo man vielleicht nicht jeden Tag auf Nahrung zugreifen kann, wenn man in so einer Krise mal ist. Kann ja alles passieren, Naturkatastrophen oder solche Dinge. Da kann es schon mal sein, dass man ein paar Tage auf Nahrung verzichten muss. Und wenn man das vorher ein bisschen trainiert hat, ja, dann wird es vielleicht in der Situation ein bisschen leichter.
Ich fand jetzt Fasten ein super Beispiel dafür, was du meinst mit Probleme gezielt auch aufsuchen. Mhm. Und du bist ja auch grundsätzlich ein Verfechter davon, einfach auch mit Schmerz zu arbeiten oder fast schon was Gutes im Schmerz zu sehen. Kannst du dazu noch was sagen? Weil das ist ja auch letztlich wie ein Muskeltraining.
Naja, klar, Schmerz, Muskelkater hat ja jeder schon mal irgendwie gespürt, ne? Und das ist ja was durchaus Positives. Und das macht uns ja letztlich dann auch stärker. Und Sport jetzt vielleicht nicht zu machen, weil man Angst vor Muskelkater oder dem Schmerz des Muskelkaters hat, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und deswegen kann ich nur jedem raten, auch mal Schmerzen bewusst zu fühlen. Also im gesunden Maße jetzt natürlich. Ne? Man soll sich jetzt hier nicht in einen Vulkankrater irgendwo reinstürzen und hoffen, dass man dann, wenn man da das Ganze überlebt, dann gezielt oder gestärkt aus der Nummer rauskommt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Aber schon so kalkulierte Risiken einzugehen und kalkuliert auch mal den Schmerz zu fühlen, das macht uns stärker.
So wie ich dich kenne, sprichst du ja täglich mit vielen Menschen und ich gehe davon aus, dass auch da sehr oft das Thema Antifragilität in den Gesprächen vorkommt. Gibt es typische Widerstände oder Einwände, die dir begegnen, wenn du jemandem zum ersten Mal davon erzählst?
Oh ja, das, was am häufigsten kommt, ist der Spruch, man kann doch nicht alles vorhersehen im Leben. Ja, also das ist so eine Nummer, die ich immer wieder zu hören bekomme. Und ja, natürlich, es geht auch nicht darum, alles vorherzusehen. Also wir sollen ja jetzt hier keine Antizipationsmonster werden, ja, sondern es geht darum, sich auf unvorhergesehene Dinge vorzubereiten. Was da konkret dann rauskommt, wissen wir doch nicht. Aber einfach Maßnahmen ergreifen, wo man dann eben in der Lage ist, flexibel auf solche Dinge auch zu reagieren. Es geht um Flexibilität, es geht darum, die Komplexität im Leben so ein Stück weit aufzulösen und wieder einfach zu denken und einfache Strukturen zu schaffen, so dass man dann in Situationen, in die man im Leben kommt, die einem als Herausforderung begegnen, eben dann auch in der Lage ist, entsprechend zu reagieren. Nur darum geht es. Man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Man kann aber die Unsicherheit in sein Leben so ein Stück weit einbauen und letztlich davon profitieren.
Nassim Taleb, der, ich sage mal, Erfinder, Begründer, Entwickler dieser ganzen Antifragilitätsgeschichte.
Erfinder ist ein schönes Wort.
Der ist ja, ich hoffe, ich darf das so sagen, ein bisschen wie ein Guru für dich. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben, aus denen du ständig zitierst, die du alle bei dir stehen hast. Und du hast mir mal erzählt, dass du ihn gerne mal irgendwann interviewen würdest. Wenn das eines Tages klappt, was ich natürlich dir sehr wünsche, würde mich interessieren, ob du schon eine Frage weißt, die du ihm stellen würdest.
Oh ja, ich habe viele Fragen im Kopf, aber eine der wichtigsten Fragen, die ich ihm mal stellen würde, ist, ob er sich selbst als schwarzer Schwan sieht oder sich selbst als schwarzer Schwan wahrnimmt. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich würde sie ihm trotzdem mal stellen. Um einfach mal zu gucken, was da kommt. Oder Fragen wie, gibt es eine Grenze für Antifragilität zum Beispiel? Also gibt es da irgendwas, was er sieht? Ja, also da sind schon viele, viele Fragen, die ich da im Kopf habe, die ich ihm einfach mal gerne stellen würde wollen. Vielleicht klappt es ja noch.
Das mit der Grenze für Antifragilität ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Mhm. Ich wollte nämlich noch von dir wissen, ob du eine Idee hast, warum Taleb in der ganzen Corona-Zeit so extreme Vorsichtsmaßnahmen gefordert hat, obwohl er ja sonst propagiert, dass Systeme durch Chaos stärker werden. Ich habe das jetzt in der Recherche für diese Folge erst rausgefunden und dachte, da widerspricht er sich und der Antifragilität doch eigentlich. Oder, keine Ahnung, sieht er da Grenzen, wo das nicht mehr in Frage kommt?
Ja, ich glaube nicht, dass er sich da widerspricht. Ich glaube, ihm ist schon ganz, ganz bewusst, was er da fordert. Also letztlich ist ja so, er sagt ja, wir sollen auf diese systemischen Risiken einfach stärker gucken und da eben auch vorbereiten. Es geht nicht darum, diese Dinge zu vermeiden grundsätzlich, ne? Also unnötige Zerstörung, unnötiges Risiko, das sagt er, das nicht. Aber ich glaube, er will darauf hinaus, dass so eine antifragile Gesellschaft sich bei Covid einfach anders verhalten hätte, als wir es getan haben. Also ich glaube, er ist der Meinung, wir hätten eigentlich, wenn wir antifragil wären, was wir ja offensichtlich nicht sind, hätten wir gar keine Lockdowns zum Beispiel gebraucht, ne? Weil wir einfach gesagt hätten, okay, wir hätten uns vielleicht früher um die Risikogruppen gekümmert, wir hätten sie früher unter Schutz gestellt, was letztlich dazu geführt hätte, dass wir keine Zwangsmaßnahmen für alle anderen gebraucht hätten. Oder wir hätten mehr Dezentralität in unser Gesundheitssystem einbauen müssen, um dann eben nicht Angst davor zu haben, dass die Intensivbetten alle belegt sind, was ja letztlich dann auch nicht der Wahrheit entsprach. Oder wie es in Florida war, dass man in Florida zum Beispiel gesagt hat, jede Firma kann selbst entscheiden, ob sie schließt oder offen bleibt. Also dass man den Menschen da einfach wieder viel, viel mehr Verantwortung gibt und das Ganze nicht von oben plant und den Menschen aufoktroyiert, was da zu tun ist. Und das finde ich, das ist das, was er, glaube ich, da auch gewollt hätte oder gefordert hat. Andererseits hat er natürlich auch die Gefahren erkannt, die damit einhergehen, mit diesem Virus oder mit diesen, ja, vielleicht hat er auch die Auswirkungen oder hat die Auswirkungen gesehen, die dann diese Top-Down-Lösungen mit sich gebracht hätten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen weitsichtiger war.
Ich fand jetzt den Punkt antifragile Gesellschaft sehr interessant. Du hast ja auch schon ein paar Beispiele gebracht, wie die hätte aussehen können. Also ist ja auch irgendwie logisch, wenn wir vom antifragilen Menschen sprechen, dass wir dann auch eine antifragile Gesellschaft brauchen. Kannst du vielleicht noch ein paar weitere Beispiele machen, ganz grundsätzlich und jenseits von Pandemie, wie so eine antifragile Gesellschaft aussehen könnte? Du hast das ja so ein bisschen schon in deiner Folge zur Bundestagswahl angedeutet.
Ja, ich habe es jetzt auch gerade in der Antwort schon gegeben, dass ich sage, wir müssen den Menschen einfach wieder mehr zutrauen. Die können das schon selbst. Wir sollten uns nicht dazu aufschwingen, alles immer von oben und zentralistisch und durch eine Planwirtschaft oder durch planwirtschaftliches Denken zu lösen, sondern dass wir einfach sagen, komm, übernimm doch selber mal Verantwortung, such doch selber mal eine Lösung und vor allem konzentriere dich mal auf die Dinge, die du lösen kannst und mach dir vielleicht nicht so viel Gedanken darüber, was alles nicht in deiner Macht liegt. Ja, das sind so Dinge, wo ich sage, da müssen wir einfach wieder mehr hin. Und da kommen wir dann auch in so eine liberale, libertäre Nummer wieder rein, die wir einfach gerade auch in der Wirtschaft wieder brauchen. Und da gibt's, denke ich, ganz, ganz viele, viele Punkte, die da in Zukunft anders gemacht werden müssen. Und bei der Wahl habe ich es ja auch gesagt, ne, dass ich glaube, es ist vielleicht nicht gut, jetzt auf immer nur diese Volksparteien in den Vordergrund zu rücken und auf Größe zu setzen, ja, sondern dass man das vielleicht mal umdreht, dass wir brauchen mehr, in meinen Augen brauchen wir mehr kleinere Parteien, die an der Lösung arbeiten und nicht so sehr diese großen. Du weißt ja, die Natur mag eigentlich Größe nicht. Sie begrenzt Größe immer, ja, und bei den Parteien, ja, da gehen wir genau in die falsche Richtung in meinen Augen. Und ja, daran sollte man vielleicht so ein bisschen arbeiten. Ist ein großes Umdenken notwendig, ja, weil wir ja die letzten Jahre auch so konditioniert wurden, aber ich denke, wir können das, wir schaffen das.
Ja, das mit der Größe ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Das war für mich total erhellend in deiner Bundestagswahlfolge, die ich jedem nochmal gerne ans Herz legen möchte. Weil du hast da auch beschrieben, dass quasi viele kleine Systeme Schocks besser abfedern können, eben weil sie nicht auf das Ganze übergreifen und so weiter, und hast das dann noch auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche bezogen. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil du von Planwirtschaft und dem Problem daran gesprochen hast oder generell dem Problem bei so Top-Down-Entscheidungen, wenn wir zur Schiffsmetapher vom Anfang zurückkommen, wäre das quasi so Resilienz, der Schutzwall, dass man quasi eine Antwort für ein Problem hat, das aber ganz schnell auch versagen kann?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt.
Okay, ja, spannend. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ein bisschen aus diesem ganzen Strategischen hinausführen soll, weil du bist ja auch ein sehr spiritueller Mensch. Und ich finde, Antifragilität hat nicht nur viel mit Verantwortung, sondern ja auch irgendwo mit Kontrolle zu tun, mit Planung, Gestaltung. Ja. Und es gibt ja aber auch noch einen loslassenden Ansatz, ein Vertrauen in eine höhere Ordnung, dass immer genug da ist, dass das Leben einen trägt. Und es gibt ja Menschen, die sich überhaupt keinen Kopf um sowas machen, die nicht vorsorgen, die irgendwie vom einen Tag auf den anderen leben so ein bisschen und trotzdem irgendwie immer gut durchs Leben kommen. Wie stehst du dazu? Hast du auch so ein Grundvertrauen in eine höhere Ordnung? Widerspricht das für dich der Antifragilität? Erzähl doch mal.
Nein, überhaupt nicht. Das hängt alles miteinander zusammen. Ich würde da keine Trennung einbauen wollen. Gerade so diese spirituelle Antifragilität ist ja ein großes Thema. Und wenn man sich mit den spirituellen Lehren auseinandersetzt, sei es jetzt Buddhismus, Christentum, aber auch Islam, dann sieht man dort auch ganz, ganz viele Beispiele, die genau auf diese Antifragilität abzielen. Also bei den Christen zum Beispiel, Prüfungen machen den Gelehrten oder den Glauben stärker. Ja, wer sich Prüfungen aussetzt,
stimmt,
das habe ich im Christentum oder bei den Buddhisten. Ich glaube, Leid ist im Leben unvermeidbar. Das kommt einfach. Da kann man sich gar nicht vor schützen. Das passiert jedem. Ja, und da kann man den Kokon noch so groß weben. Letztlich wird jeder irgendwann mal in die Situation gelangen. Und deswegen glaube ich, dass die Religion oder die spirituellen Lehren eben auch genau das predigen, dass sie eben Antifragilität fordern. Das, glaube ich, hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen.
Wie siehst du denn schwarze Schwäne aus spiritueller Sicht? Ist das für dich dann irgendwie Schicksal oder eben eine Prüfung, die dich auch weiterbringen soll, oder ist das Zufall und chemisch entstanden?
Zufall. Ich glaube an Ursache und Wirkung. Ne? Also wir leben in einem Universum von Ursache und Wirkung. Zufall ist ja definiert als eine Wirkung, die wir wahrnehmen oder sehen, deren Ursache wir nur nicht kennen. Ja, das ist ja die Definition von Zufall. Also ich glaube schon, dass das alles miteinander, es ist alles miteinander verbunden, es hängt alles zusammen und es sind eben auch Prüfungen und Herausforderungen, die uns da immer wieder auch gestellt werden, die aber letztlich dazu führen sollen, dass wir vielleicht diesen Antifragilitätsgedanken stärker in unseren Kopf oder in unser Leben integrieren, dass wir lernen. Mhm. Letztlich geht es ja darum, Überleben. Ne? Auch Religionen haben ja in meinen Augen die Aufgabe, den Menschen zu befähigen, besser zu überleben.
Interessant.
Ja, darauf zielt ja alles ab und das ist ja auch die Grundidee von Antifragilität.
Okay, das war eine interessante Aussage, darüber muss ich erstmal nachdenken.
Ja, bitte, mach das.
Jetzt fällt mir noch eine letzte Frage ein. Mhm. Und zwar, wenn jetzt Menschen hier zuhören, die sagen, okay, du hast mich gekriegt mit dem Antifragilitätskonzept, ich muss mich da besser aufstellen, wo fange ich an? Ich schätze, dass solche Gedanken kommen könnten, also einige werden sicherlich finanziell schon gut dabei sein, wenn sie den Podcast anhören. Hast du vielleicht einen Tipp oder kann man sich bei dir melden, wenn man jetzt sagt, ich möchte da mal einen genaueren Blick drauf werfen, wo ich da in meinem Leben stehe?
Ja, ja, unbedingt. Das kann man machen. Wer da Fragen hat oder wer da Unterstützung braucht, ich bin da gern Gesprächspartner und man kann da gern mit mir drüber diskutieren. Es gibt, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt viele Bereiche, wo man ansetzen kann. Ich bin ja im Fasten immer ganz gut unterwegs. Also das Thema Gesundheit ist so ein großes Ding, wo man, wenn man das mal gemacht hat, auch relativ schnell diesen Antifragilitäts- oder dieses Konzept der Antifragilität spürt. Ja, dass man es selbst erfährt. Erfahrung heißt ja, Dinge selbst erfahren. Und da kann man vielleicht an seinem eigenen Körper schon mal üben und anfangen und dann kommen eben vielleicht auch ganz, ganz viele andere Ideen, wie man das Konzept der Antifragilität in sein Leben integrieren kann. Ja? Wichtig ist, dass man versteht, Herausforderungen, Probleme, diese Dinge sind die sind nicht dazu da, sie nur auszuhalten, das ist ja das Konzept der Resilienz, sondern an ihnen zu wachsen. Und das ist die große Herausforderung, die man einfach haben sollte und die man einfach in seinem Mindset verankern muss. Und wenn man das schafft, ja, dann gibt es viele positive Überraschungen.
Sehr gut. Also man kann sich bei dir melden. Deine E-Mail-Adresse ist ja immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und das ist auch wirklich deine Mail-Adresse. Man erreicht da direkt dich. Das ist jetzt keine Firmenadresse, keine Marketingadresse, sondern es geht alles direkt an dich. Also nur Mut, schreibt Ronny. Er antwortet auch wirklich.
Ja, ich antworte, aber nicht immer gleich innerhalb der nächsten Stunde, sondern es kann auch schon mal ein bisschen länger dauern.
Das kann ich bestätigen.
Ich weiß, Ecke, ich weiß. Das ist so.
Und darf ich auch verraten, dass du einen Kurs in Planung hast, wo auch Antifragilität drin vorkommt? Also es wird sicherlich im Podcast dann nochmal genauer thematisiert, aber für alle, die wissen wollen, wie man das konkret macht, finanziell und mental, da wird in den nächsten Monaten von dir was kommen, oder?
Absolut, da kommt was.
Sehr schön. Ich bin schon selber total gespannt darauf.
Ja.
Hat mich gefreut, Ronny, mal wieder mit dir zu quatschen hier im Podcast. Ich wünsche dir eine super tolle Geburtstagswoche. Herzlichen Glückwunsch an dich und natürlich auch deine Firma.
Danke.
Und weiterhin ein frohes Wachstum, sowohl für dich persönlich als auch für die Noble Metal Factory.
Ja, ich danke dir. Weiterhin gute Gespräche, Ike. Das ist sehr erhellend, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Dito, machen wir gerne wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.